Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
Warum in die Ferne reisen, wenn das Abenteuer vor der Haustüre wartet? Im Dicke Biber führt uns Bettina Palacker in das Naturschutzgebiet Donauauen und zeigt dabei nicht nur die Vielfalt der heimischen Fauna, sondern auch deren Bedrohung durch den Menschen auf. Nach die Tauben von Brünn widmet sich Bettina Palacker mit dem Biber nun also erneut einem Tier, dem zu Unrecht ein schlechter Ruf vorauseilt. Im Interview spricht die Autorin über ihre eigenen Erfahrungen mit Bibern, ihre Liebe zur Natur und darüber, wie wichtig es ist, den Lebensraum der Tierwelt zu erhalten.
In dem Buch Dicke Biber wird ja sehr viel über Biber gesprochen und es gibt auch viele Anzeichen, dass die Biber auf Besuch kommen sozusagen, aber trotzdem werden sie als eher menschenscheu dargestellt. Hast du schon einmal einen Biber gesehen in Natur?
Ja, also ich habe ganz früh in den 80er Jahren, meine ersten Biber habe ich gesehen in Kanada. Da waren sie in Österreich zwar schon wieder zurück, also sie waren ja ausgerottet seit dem 19. Jahrhundert und wurden dann wieder eingebürgert. Aber man hat sie kaum gesehen, jahrzehntelang waren sie so versteckt und somit habe ich meine ersten Biber in Kanada gesehen und war total beeindruckt. Also das sind Tiere, die unglaublich fleißig sind, unglaublich sozial und also als Architekten einfach beeindruckende Dinge tun. Und dann, ja, also ich habe in den letzten Jahren sind sie in Wien und Umgebung und eigentlich in ganz Mitteleuropa wieder so zurückgekehrt, dass man sie überall, zumindest ihre Spuren sieht. Sie selber sind sehr versteckt. Also ich betrachte es bis heute als großes Glück, wenn sie sich mir zeigen. Sie sind teilweise so natürlich auch nachtaktiv, was das Ganze erschwert. Man muss in aller Früh oder in der Dämmerung halt ausrücken. Und das Komische ist aber, wenn sie sich einmal zeigen, dann sind sie ganz ungeniert. Also dann ist ihnen alles egal, dann fressen sie vor einem oder machen halt ihren Job. Es schaut wirklich dann immer so aus, als würden sie ihren Job machen. Also so dann Fällen bauen, irgendwie tüchtig sein. Mhm. Ja.
Also sie sind nicht so schreckhaft, dass sie dann, wenn sie merken, dass da Menschen sind, dass sie dann sich wieder verstecken.
Ich kenne auch Berichte von anderen oder Filmaufnahmen von anderen, die unglaublich nahe herangekommen sind und wo man eigentlich staunt, dass sie dann sich nicht sofort wieder verschüssen. Es ist natürlich, ich gehe mit Hund. Und wenn der einen aufstöbert, dann springen sie natürlich schon ins Wasser und riskieren das jetzt nicht, eine nähere Begegnung, das ist klar. Ich habe in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, fast täglich mich in Biberrevieren aufgehalten. Mhm. Und ich habe insgesamt vielleicht 5 oder 6 Mal welche gesehen, also es ist wirklich, wirklich selten. Und gehört habe ich sie auch öfter, also man hört dann dieses Nagen, dieses unglaublich laute Nagen zum Teil. Also, aber dann ist meistens dann auch schon so finster, dass man wieder nichts sieht. Also es ist nicht leicht.
Mhm, okay. Und im letzten Buch ging es ja um Tauben, in die Tauben von Brünn. Wie ist nun die Idee dazu entstanden, ein Buch über Biber zu schreiben?
Diese Beschäftigung mit der heimischen Fauna, die Die ist natürlich was, was sich, wo sich dann eins aus dem anderen ergibt, wenn man mal anfängt, Tiere zu beobachten. Denn sie kommen natürlich immer andere Tiere dazu. Was die Tauben und die Biber verbindet, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist, dass sie beide so unbeliebt sind. Also die Tauben sowieso, also die stören ja nur, die werden mit allen möglichen Stacheln und so weiter verschreckt und eher verabscheut. Und wenn man aber mal beginnt, die so zu beobachten, wie die da ihr kleines Leben leben inmitten der Menschen, dann ist das sehr faszinierend. Und die Biber, die haben ja so immer die Vorsilbe Problembiber, also okay. Und so weiter. In Wien weniger als am Land, aber auch hier. Und es gibt so viele Menschen, die sich auch schrecken, wenn sie diese Spuren sehen, natürlich. Also mir ist das dann oft passiert, um Gottes Willen, die machen ja die ganze Au kaputt. Und da habe ich es dann nach und nach auch wichtig gefunden, ein bisschen aufzuklären, dass die Biber da gar nichts kaputt machen, sondern dass die dorthin gehören und in perfekter Harmonie mit der Au leben.
Ja, das heißt, das, was auch im Buch gezeigt wird, dass sie eben zum Teil Bäume annagen oder vielleicht Karotten aus dem Garten stehlen, sind das so die Hauptgründe auch, warum viele Menschen vom Problem Biber sprechen, oder?
Ja, man muss sagen, der Mensch hat natürlich das ursprüngliche Habitat des Bibers massiv erobert. Das heißt, es gibt ja auch Bundesländer, wo, also das ist eben in Wien weniger der Fall, weil wo Maisfelder bis an den Bach herangebaut werden. Und natürlich, wenn der Biber dann da rausschaut, denkt er so, na danke schön, dass ihr für mich einen Mais angebaut habt, dann nehme ich doch gleich etwas davon. Und das ärgert wieder den Bauern, das ist auch ganz klar. Ja, also wie gesagt, in Wien, ich habe dann auch mit dem Forstdirektor gesprochen lange, und der hat erklärt, dass das in Wien, also Schäden in dem Sinn nicht auftreten, weil eben niemand so nah am Wasser baut hier oder auch bauen darf.
Und warum hast du dich dann entschieden, das als Kinderbuch oder für Jugendliche anzulegen?
Ja, das war, das hat sich sozusagen organisch ergeben, weil ich habe eigentlich schon vor vielen Jahren damit begonnen, mit dieser Idee, als meine eigene Tochter so in dem Alter war wie die Protagonisten dieses Buches. Und ich wollte eben so für 12-Jährige, 10-, 12-Jährige, also in dieser Altersgruppe, mal was schreiben, was nicht irgendwie traurig ist, weil ich habe dann so viel gefunden, so Problembücher in dem Sinn, wo, was weiß ich, der Schulfreund stirbt an Krebs oder der Opa hat dieses und jenes Problem, also wo, was ja auch hilfreich sein kann, aber ich wollte einfach ein unterhaltsames, lustiges Buch schreiben, aus Kindersicht, soweit einem das gelingt, also der Fokus ist auf den Protagonisten. Die Eltern sind auch, also die Erwachsenen sind massiv mangelhaft, wie sie auch in der Wirklichkeit sind. Und doch aber auch ganz unauffällig ein bisschen Wissen vermitteln über etwas, was eigentlich sehr cool ist, nämlich dass wir auch eine wilde Natur haben, mitten unter uns. Und ich habe dann bei vielen, also bei den paar Kinderlesungen, die man machen konnte, gesehen, dass das die Kinder auch voll interessiert. Weil, klar, man muss ja dann nicht Fernsehen und ich meine, der Tiger in Indien ist schön und gut, oder im Zoo, der ist eingesperrt.
Ja, ja.
Aber wir können hier einfach rausgehen und sehen ein Wildtier bei der Arbeit. Oder auch nicht. Das ist ja das, ich finde es auch irrsinnig lehrreich, dass diese Wildtiere halt nicht so abrufbar sind, weil wir sind ja das so gewöhnt, wir gehen in den Zoo und der Tiger hat da zu sein, er kann nicht weg. Aber in der Natur ist das halt nicht so. Da muss man bitten und betteln.
Ja, beziehungsweise man muss sich auch ein bisschen anpassen, also komplett. Halt ruhig verhalten oder ja, man sagt ja auch, dass Kinder heutzutage zu wenig draußen spielen. Also vielleicht animiert das ja auch ein bisschen so zu den Entdecker-Abenteuertum oder so.
Das wäre toll, ja. Also dass man das nicht als langweilig betrachtet, wenn man da einfach so in der Nähe von der Schule spazieren geht. Ist ja auf den ersten Blick total öd und dabei spielt sich's ab, wenn man genau hinschaut, ne?
Ja, und also wie gesagt, die Erwachsenen sind ein bisschen mangelhaft im Buch, obwohl es auch sehr unterschiedliche Charaktere sind, würde ich sagen. Also die Eltern sehe ich eher so als ein bisschen so Hipster-Eltern, die die Nachbarn sind wieder ein bisschen, eigentlich schon wieder eine andere Generation. Ist das wirklich so? Beobachtest du das auch manchmal, dass sich unter Umständen Kinder oder Jugendliche mehr für solche Themen interessieren als Erwachsene?
Gerade jetzt, also in den letzten Jahren, habe ich ganz stark den Eindruck, dass die junge Generation und auch die ganz junge Generation oft sogar einen wesentlich höheren Wissensstand hat. Natürlich auch ein ganz anderes Interesse an der eigenen Zukunft mit der Klimaschutzbewegung und so weiter, dass Natur- und Tierschutz bis hin zu Veganismus zum Beispiel, also es sind ja heutzutage sehr oft die Kinder, die Eltern davon überzeugen, vielleicht weniger Fleisch zu essen oder am Ende gar kein Fleisch zu essen. Oder all diese Dinge, das sind jetzt Sachen, die die Kinder interessiert, weil sie wollen ja diesen Planeten auch behalten. Und sie wollen nicht in einer Betonwüste leben, wo man vor lauter Hitze keine Luft mehr kriegt. Und das ist eigentlich ein irrsinniger Generationenkonflikt, der auch ein bisschen da drin vorkommt.
Ja, und wieso sträuben sich die Erwachsenen da so dagegen? Also natürlich, das eine Argument ist die Zukunft. Die Kinder hätten natürlich noch viel mehr Zukunft und denken. Die Erwachsenen denken vielleicht mehr an Bequemlichkeit oder Profit. Aber also ist es wirklich tatsächlich so wie im Buch, dass das dann irgendwie, keine Ahnung, Jagd auf Biber gemacht wird oder?
Also es gibt den Tatbestand Wildlife Crime relativ neu, also in der westlichen Welt oder in der ganzen Welt eigentlich, dass man das zunehmend als nicht mehr als Kavaliersdelikt sieht, wenn geschützte Tiere getötet werden oder auch gehandelt werden. Und das kommt natürlich vor. Also, und wie gesagt, auch bei uns.
Yeah.
Ja, also es gibt auch andere Tierarten, die betroffen sind, also wo Menschen einfach finden, das ist mein Grundstück, ich tue, was ich will. Oder das ist, ich entscheide das selber, da hat mir der Staat nichts zu sagen. Und das wurde dann lange Zeit so als Kavaliersdelikt behandelt. Wenn dann der x-te Seeadler vergiftet aufgefunden wurde, dann sagt man irgendwann einmal, weil auf der einen Seite gibt es wahnsinnig viele Wiederansiedlungsprojekte, Biologen, Wissenschaftler, die sich bemühen, die tun dann, mein Gott, na irgendwie diese Bartgeier wieder auswildern und dann kommt irgendeiner daher und knallt die ab. Das ist ja auch eine Geldvernichtungssache.
Ja, aber es ist wahrscheinlich auch ein Problem, weil der Lebensraum einfach so begrenzt ist schon für die Tiere, weil natürlich bedienen sich die dann an Zuchttieren oder an Gemüse, Obst, Anbau oder was sie halt finden, wenn...
Genau, also wir haben ja fast jegliche Wildnis eh schon uns angeeignet. Sie haben kaum mehr Lebensraum und jetzt, also es gibt ja eben auch diese anpassungsfähigen Tiere wie der Biber, das ist teilweise unglaublich, wie der in einem eigentlich zu Tode regulierten Flussbett noch irgendwo ein Fleckerl findet, wo er existieren kann. Also und denen gönnt man dann auch nichts mehr. Und wenn dann irgendwo noch ein Fischotter auftaucht, dann hat man Dann kommt die große Befürchtung, der raubt alle Fische. Dabei sind die Fische schon längst erledigt durch die Regulierung, durch diese endlosen Bachregulierungen.
Ja, und Biber so essen ja auch gar keine Fische.
Wie man auch in diesem Buch lesen kann, keine Fische. Genau.
Ja. Ja, und was könnten wir tun, um das ein bisschen zu verbessern? Also du hast eh schon angesprochen, so Wiederansiedelungsprojekte, dann natürlich Projekte wie das Buch, aber was wäre noch wichtig?
Lebensraum erhalten. Und das, also wir wissen ja in Österreich, dass wir ein ganz großes Problem haben mit Bodenversiegelung. Und das betrifft uns ja auch in Bezug auf die Landwirtschaft, weil es werden jeden Tag die fruchtbarsten Böden versiegelt und zerstört und für immer zerstört. Und man muss einfach aufhören mit Bauen, Zupflastern. Das hilft dem Menschen und dem Biber und vor allem auch unseren Kindern. Weil, also ich schaue da wirklich jeden Tag drauf, mir tut jeder Baum weh, der wieder gefällt wurde mitten in der Stadt. Und man sagt, ja, dann ich tue da eh so ein 2 Jahre altes Bäumchen wieder anpflanzen als Ersatz, aber das ersetzt ja nicht den 100-jährigen Baum. Wir erleben das nicht mehr und die Politiker erleben das auch nicht mehr. Mhm. Aber die Kinder vielleicht, also 100 Jahre nicht, aber... Unsere Enkel wollen irgendwie auch noch was haben von diesem Planeten.
Das war das Hydrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit